Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Ebru Taşdemir. Sie ist Publizistin, arbeitet unter anderem für die Taz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Heute ist der Christopher Street Day. Gerade in den Nachrichten gehört, in Berlin ist die Stadt voll. Bis zu 600.000 Menschen werden erwartet. Wie war Ihre Anreise?
Meine Anreise habe ich bewusst gestern Nacht getan, weil ich mir schon gedacht habe, dass es mega voll sein wird. Und auf dem Weg hierher ins Studio habe ich auch ganz, ganz viele tolle, bunt gekleidete Menschen gesehen mit Pride-Fahnen um die Hüften, um den Kopf, um die Schultern. Also es ist ein schönes Stadtbild gerade.
Also die Stadt fühlt sich schon.
Fühlt sich.
Wir werden über einiges diskutieren, was heute ansteht, aber auch was in dieser Woche passiert ist. Frau Taşdemir, wir haben seit gestern eine Entscheidung, die Donald Trump sehr freuen wird. Er hat auf Twitter geschrieben, ein großer Sieg für die Sicherheit an der Grenze und für das Gesetz. Es ist nämlich so, dass der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, ihm erlaubt, Geld aus dem Militärhaushalt zu nehmen, um damit seine Mauer zu bauen. Das ist ja umstritten, ob er überhaupt dieses Geld nehmen darf, weil er den Notstand ausgerufen hat. Darum geht es in dieser Entscheidung nicht. Das Gericht sagt nur, solange es keine Entscheidung gibt, dürft ihr mit diesem Geld machen, was ihr wollt. Ist das tatsächlich ein, wie Trump es sagt, großer Sieg für das Gesetz?
Also ich glaube, 5 von den Richtern, von den konservativen Richtern, haben dafür gestimmt und 4 von den eher liberaleren Richtern dagegen. Also da sieht man ja auch, dass es auch eine Uneinigkeit gibt und mit einer Stimme Vorteil hat sich dann der Supreme Court in dieser Weise ausgedrückt. Ich glaube, das ist hier noch nicht das Ende vom Lied. Also es gibt ganz, ganz viele Aktivistengruppen. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, was in den sozialen Medien los ist. Also die sprechen sich alle dagegen aus. Ich vermute, so schnell wird er damit nicht weiterkommen. Also er wird die Mauer nicht gleich morgen anfangen können, nur weil er die Gelder jetzt frei bekommen hat oder eben die Erlaubnis dazu, Gelder aus dem Pentagon-Topf dann dafür zu verwenden. Da haben wahrscheinlich noch andere mitzureden. Und was passiert, wenn die Mauer dann gebaut ist? Es wird eben auch andere Fluchtrouten geben für diese Menschen. Also das Problem der Migration in die USA wird damit nicht gelöst werden. Für ihn ist es natürlich insofern ein Sieg auf kurzer Strecke, weil er damit seinen WählerInnen zeigen kann, seht ihr, ich bin stärker und der Supreme Court steht hinter mir. Und das ist natürlich schon, ich glaube, ein Rückschlag für all die Leute, die sich bisher immer für die Demokratie in den USA ausgesprochen haben und jetzt natürlich versuchen müssen, nochmal neue Wege zu beschreiten. Also in dem Sinne, dass man nochmal auf anderen Wegen schauen muss, wie man diese Entscheidung des Supreme Court nochmal vielleicht anfechten kann. Ich weiß nicht, in welcher Form man das machen kann, aber es wird ich denke schon, dass Aktivistengruppen und auch viele andere Politikerinnen und Politiker dagegen vorgehen werden.
Es gibt ja aber natürlich genauso viele Aktivistinnen und Aktivistengruppen, die dafür sind und auch einen großen Teil in der Bevölkerung der USA, die ja für diese Mauer sind, was auch immer die Mauer bedeuten soll. Trump gibt ja selbst zu bei Nachfragen, dass die Mauer oftmals dann auch eben nur ein etwas erweiterter Zaun sein kann und dass auch damit eigentlich ja, wie Sie es schon angedeutet haben, nicht verhindert werden kann, dass Menschen neue Wege finden werden, in die USA zu kommen. Aber das Signal der Abschottung, das ist ja eindeutig. Vor allem auch das Signal, dass Trump sein zentrales Wahlversprechen erfüllen will.
Naja, das Wahlversprechen war ja eigentlich, also ich meine, in dem Sinne hat er nicht ganz gewonnen. Das Wahlversprechen war ja, dass Mexiko dafür zahlt.
Das stimmt.
Und in dem Sinne hat Mexiko eben nicht dafür zahlen müssen. Sie haben recht, also in dem Sinne, Mauern sind, glaube ich, so das Zeichen des 21. Jahrhunderts, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und was Empathie und Solidarität bedeuten für uns. Also diejenigen, die es besser haben, schotten sich ab, siehe EU, siehe Amerika oder Nordamerika und die anderen, die auf deren Kosten es gerade geht, die müssen versuchen, auf welchen Wegen auch immer und sei es auch um den Preis, dass sie ihr Leben dafür lassen müssen, eben sich woanders hin zu bewegen, wo es ihnen vielleicht besser geht.
Und so oder so, das ist mein Eindruck, Trump gewinnt, weil die Diskussion darüber geht weiter, die wird weiter befeuert und davon zehrt er. Das ist im Endeffekt, glaube ich, für ihn auch so oder so eine willkommene Diskussion für seine anstehende Wiederwahl.
Ja, da haben Sie, also ich sehe es genauso wie Sie, genau.
Die Frage ist nur dann aus Sicht von seinen politischen Gegnern, wie geht man dann damit um? Weil man wirft ja die ganze Zeit sozusagen Öl in das Feuer, das er selber haben möchte.
Das ist das Problem populistischer Macht, also oder mit Populisten, die an der Macht sind. Sie setzen ein Thema und alle anderen um sie herum, die nicht seiner Meinung sind, versuchen, dieses Thema zu nehmen und es auseinanderzuflügen. Aber der Populist zieht dann weiter und nimmt sich des nächsten Themas an. Und sie sind eigentlich damit ständig nur noch damit beschäftigt, das auseinanderzuklamüsern, aber es interessiert Populisten wie Trump gar nicht. Ne? Es geht ihnen nur darum, in dem Moment die Deutungshoheit zu behalten und so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren und sei es auch auf Kosten von anderen. So.
Nach der jüngsten, neuesten, letzten Flüchtlingstragödie im Mittelmeer haben Retter bisher 62 Tote geborgen. Es werden aber Befürchtungen gelautet, dass es mehr als 100 Menschen sein könnten, vielleicht sogar noch mehr. Die Frage, was glauben Sie, wird dieser Tod dieser Menschen etwas ändern an der Diskussion um Seenotrettung, die wir auch in dieser Woche geführt haben?
Das ist immer eine schwierige Frage. Man denkt sich, jetzt müssten wir doch alle aufwachen, jetzt müsste die EU aufwachen, jetzt müssen die PolitikerInnen dort aufwachen. Aber jedes Mal sehen wir, also es gibt unglaublich harte Fälle, auch in den vergangenen Jahren war das ja so, wo wir uns gedacht haben, das kann einfach nicht wahr sein. Hunderte von Menschen, die wir sterben lassen. Aber auch diesmal habe ich so die Befürchtung, dass es bei Lippenbekenntnissen bleiben wird. Der einzige EU-Politiker oder der Politiker aus der EU, der sich zu Wort gemeldet hat, war Italiens Premier Salvini. Und der will, dass die Menschen, der will die ja nur an Bord gehen lassen, sozusagen die Überlebenden, wenn alle anderen EU-Länder diese aufnehmen. Also er hat sich da total verweigert. In dem Sinne gibt es eben diese zwei Bereiche innerhalb der EU. Die einen sind für die Aufnahme dieser Menschen und auch für die Seenotrettung. Und die anderen, die meistens sind es ja, also es sind nicht nur Anrainerstaaten ans Mittelmeer, aber so Italien und so weiter. Die wollen natürlich, dass sie, die wollen, dass die Flüchtlinge, also dass die harte Politik, die sie gerade durchsetzen wollen, auch Konsens innerhalb der EU ist. Also in dem Sinne wird dieses Ringen weitergehen, vermute ich, und es werden weiter Menschen sterben. Also so bitter sich das anhört, aber so schaut es seit Jahren aus und so wird es weitergehen, habe ich die Vermutung.
Also kein neuer Impuls. Es gibt ja oder gab ja auch in dieser Woche wieder Diskussionen darum, wie was getan werden kann im Mittelmeer. Auch da gab es keine Einigung, weil eben die Position innerhalb der Europäischen Union viel zu weit auseinandergehen. Braucht es dann tatsächlich diese in den letzten Tagen und Wochen oft beschworene Koalition der Willigen, die sich das dann sozusagen alleine dafür verantworten muss?
Ich würde mir das wünschen, aber auch da sehe ich eher, dass es auch hinausgezögert wird. Also man will ja einen Konsens erreichen und das ist ja dann auch ein Zeichen, dass die EU stark ist und zusammenarbeiten kann und dass diese Koalition der Willigen jetzt momentan so viel Anziehungskraft hat, vermute ich eher nicht. Also es wird weiterhin auf die private Seenotrettung hinausgehen mit allen Mitteln und dann eben auch mit Strafen, die sie dann zahlen müssen. Aber ich sehe noch nicht so wirklich den Bedarf da, dass also bei dem Bedarf bei den Politikern, dass da etwas getan werden muss. Und ich meine, diejenigen, die aus dem Mittelmeer gezogen werden, die werden ja dann auch wieder in die Lager in Libyen geschickt und auch die Lage vor Ort. Ich meine, es gibt genug Medienberichte, wie die Lage vor Ort aussieht. Wir wissen alle, wie schrecklich es ist und dass man eigentlich keinen bei gesundem Menschenverstand dorthin schicken kann. Wir machen es trotzdem, wir machen es auch trotzdem mit.
Ja, ich glaube, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, das ist vielen Menschen auch lieber tatsächlich, weil dann tatsächlich hier in Europa ein Stück weit mehr der soziale Frieden gewahrt wird und Libyen ist natürlich gefühlt sehr weit weg. Das
genau.
ist ein klassisches aus
genau,
dem Augenblick Sinn.
Ja, genau.
Sie haben gerade schon angesprochen den italienischen Innenminister Salvini. Es gibt ja in Italien auch jetzt ein Gesetz, das verabschiedet werden soll, wo es darum geht, dass private Seenotrettung geahndet werden soll, Strafen bis zu 1 Million Euro.
1 Milliarde habe ich heute gelesen, aber ich glaube, das war falsch.
1 Milliarde wäre tatsächlich ein bisschen viel.
Hoch.
Ja, da müssen wir ja. erst noch hinkommen. Genau. Ich glaube, für so private Seenotrettungsorganisationen wäre ja schon die Million im Einzelfall extrem
Klar.
viel.
Klar.
Ist die Frage, kommen wir auf einen Punkt hin, wo überhaupt keine Seenotrettung mehr stattfinden wird?
Das glaube ich nicht. Also das wird weitergehen, Ärzte ohne Grenzen oder auch die Sea-Watch und die Sea-Shepherd und so weiter, die werden weitermachen, denke ich schon. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch mitbekommen, es gibt dann private Initiativen, die dann Spenden sammeln. Also zuletzt war das ja der Satiriker Jan Böhmermann und die haben innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr hohe Spendensummen zusammenbekommen. Ich weiß nicht, wie das auf Dauer gehen kann. Ja. Also man kann das nicht forcieren und man kann auch nicht, also einerseits es ist toll, dass so viele Spenden zusammenkommen, aber einerseits verlagern wir trotzdem das Problem. Ne? Also wir sagen dann, wir sammeln Spenden und damit verschaffen wir uns ja dann auch ein gutes Gewissen und übergeben das dann an die Menschen, die sich dann auch ins Mittelmeer begeben und sich auch den Gefahren aussetzen letztendlich.
Können Sie für sich definieren, wer verantwortlich ist für den Tod dieser Menschen?
Für mich definieren. Ich fühle mich immer ein bisschen mitschuldig, weil ich nicht, weil eigentlich müssten wir alle auf der Straße sein und dafür demonstrieren, dass es endlich zu einem Abschluss kommt. Das ist meine kleine Ebene, auf der ich agiere. Auf der großen Ebene, finde ich, müssten wir viel mehr Druck ausüben. Also ich als Wählerin spreche jetzt. Und ich denke, von medialer Seite wird das schon sehr, sehr gut beleuchtet und es werden auch genug Sachen gezeigt und beschrieben. Und der Druck auf die EU-Politik, ich weiß nicht, wie man den noch weiter ausführen sollte. Also es müsste mehr getan werden, auf jeden Fall. Aber Sie sehen, ich schwimme da auch so ein bisschen, von welcher Seite sollte dieser Druck kommen.
Ja, verstehe ich. Das ist dann vielleicht auch, weil ich würde dann auch schwimmen, vielleicht sogar der Punkt, an dem man sagen muss, der gesellschaftliche Status quo ist, dass man eine gewisse Erregung über diese Zustände hat, aber es eben dann doch auf einem gewissen Level einsinkt, weil die Leute dann doch tatsächlich lieber ihre Ruhe haben wollen.
Genau, genau. Und diese Ruhe eben, die erreicht man dadurch, dass man sagt, ja, das ist alles ganz schlimm und so darf es nicht weitergehen. Wie gesagt, mich berührt das unglaublich, weil ich fahre auch gerne ins Mittelmeer und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Massengrab ist, was es ja wirklich faktisch ist. Und trotzdem gehen wir weiter unseren Alltagsbeschäftigungen nach und berichten darüber oder lesen darüber. Und letztendlich so richtig, was muss passieren, damit etwas passiert, das frage ich mich halt immer wieder. Und ich vermute, das ist nicht das ausschlaggebende Ereignis.
Frau Taschdemir, wir wollen auch noch mal ein bisschen zurückschauen auf diese vergangene Woche. Und da kommen wir natürlich an einem Mann nicht vorbei.
We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do. And we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve. And like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity.
Das war er kurz nachdem bekannt wurde, dass er diese Tory-interne Wahl, die Wahl der Konservativen, gewonnen hat. Wir werden aufwachen wie ein schlafender Riese. Wir werden das Land aufwecken und wir werden wieder an uns glauben. Das ist die Zusammenfassung. Man hat das auch ganz gut rausgehört. Mittlerweile ist er Premierminister. Was ist Ihr Eindruck von diesen ersten Tagen?
Ich musste gerade an Dieter Thomas Heck denken.
Dieter Thomas Heck.
Ja, er kann unheimlich schnell sprechen. Also der Dieter Thomas Heck ist der britischen Politik, der Aufsteiger momentan. Ehrlich gesagt, bisher habe ich mich eher immer über ihn lustig gemacht, wenn ich noch Fotos sah oder wenn es gab so einen lustigen Zusammenschnitt in den sozialen Medien, was er alles an sportlichen Höchstleistungen gebracht hat. Aber ich glaube, man darf ihn nicht so wirklich unterschätzen und er ist aus einem Elite-College entsprungen, kommt aus einer sehr elitären, konservativen Familie, kann wohl sehr, sehr schnell denken und sehr gut argumentieren. Also in dem Sinne, es wird spannend, was da kommt. Und was ich auch erfahren habe diese Woche, ich habe so ein bisschen mitbekommen, was die türkischen KollegInnen schreiben. Und zwar hat eine regierungsnahe Zeitung vermeldet, ein Osmanensohn ist jetzt an der Macht in Großbritannien.
Okay.
Sein Ururgroßvater war nämlich osmanischer Innenminister. Also er hat türkische Wurzeln. Und sein Großvater hat sich damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat sich auf jeden Fall einen englischen Namen geben lassen, also Wilfred Johnson. Mhm. Und genau, dann können die Türken momentan auch ein bisschen stolz sein.
Das ist ja wieder was Neues gelernt. Genau. Die Frage ist natürlich, wie lange die Briten stolz sein werden jetzt im Moment. Die Mehrheit, die er da im Parlament hat, ist hauchdünn. Die Opposition will im Endeffekt, wenn sie es könnte, sofort Neuwahlen. Die Frage wäre, ob die Opposition bei diesen Neuwahlen irgendetwas gewinnen würde, genauso wenig wie die Tories. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich erst einmal keine Neuwahlen geben. Die Frage ist natürlich, was heißt das für den Brexit? Boris Johnson sagt, der 31. Oktober, egal was kommt.
Halloween.
Glauben Sie ihm?
Ich musste sofort an Halloween denken und dachte, auch ein schönes Bild. Der zieht's durch. Wirklich.
Ja?
Ja, er zieht's durch. Also wenn, dann kann er sich so sichern, also weiterhin an der Macht sichern und seine Macht sichern. Und deshalb denke ich schon, dass er es durchzieht mit Aufbiegen und Brechen und gegen alle Konventionen.
Und die Europäische Union, die ja keinen harten Brexit will, das heißt, die, wenn ich dann ihrer Denke folge, würde vielleicht irgendwann doch noch sagen, na dann verhandeln wir eben doch nochmal ein Stück weit weiter. Weil haben sie ja eigentlich sofort, nachdem er Premierminister geworden ist, sofort gesagt, wir haben ein Abkommen, dem könnt ihr zustimmen, aber ansonsten danke.
Ja, ich weiß gar nicht, wie wie schwierig das sein wird, mit dem neuen Premier zu verhandeln, weil, wie gesagt, er hat eine Agenda und er möchte sie durchsetzen. Und das Lustige ist ja, wenn man so mit alten Wegbegleitern und so weiter spricht oder darüber liest, dann sagen die auch, keiner aus seinem Umfeld weiß eigentlich, was er vorhat. Und das ist das Interessante an ihm. Und das war ja auch bei Theresa May genauso, dass sie eigentlich ziemlich verschlossen war. Er ist überhaupt nicht verschlossen. Also er ist sehr outgoing. Aber trotzdem weiß man nicht, was bei ihm passiert, gerade im Kopf. Und ich vermute wirklich, dass er das durchzieht. Also wirklich gegen jegliche Verträge und so weiter. Also das wird für ihn der Punkt sein. Also so wie bei Trump die Mauer, würde ich sagen, ist es bei Johnson der Brexit.
Und so wie bei Trump muss ich gerade daran denken, dass Sie ja gerade auch gesagt haben, es gibt ja auch unglaublich viele Dinge, bei denen man sich über Boris Johnson lustig machen kann. Das ist ja genauso wie bei Trump gewesen. Auf einmal sind alle aufgewacht und Trump war US-Präsident. Glauben Sie, dass wir Boris Johnson insofern auch ein bisschen unterschätzen?
Unterschätzen glaube ich nicht. Also er setzt es auch so ein bisschen drauf an, glaube ich. Also ich denke schon, dass er wirklich ein sehr, sehr witziger Mensch sein kann und sehr auch mit sich selber, also auch über sich selber lachen kann. Aber das ist ja dann auch, ich weiß nicht, ob das eine Masche ist. Ja, also, dass man immer denkt, ha, den witzig und man unterschätzt ihn vielleicht leicht und dann kommt er aus der Deckung und ja, zieht dann seine Agenda durch. Also, das wäre dann in dem Fall Brexit. Und ich würde ihn eben dadurch, dass ich Trump geschult bin und Erdogan geschult bin, würde ich ihn überhaupt nicht unterschätzen wollen.
Die Frage, die sich mir ebenfalls noch gestellt hat, wenn es um Boris Johnson ging, war die Frage, welche Rolle eigentlich die Medien spielen in der Betrachtung von Politikern. Weil natürlich auf der einen Seite in den letzten 3 Jahren ist viel darüber geredet worden, wie langweilig doch Theresa May wäre. Und jetzt haben wir diesen Entertainer. Wie bewerten Sie das? Sie sind ja nun selber auch Publizistin. Wie schauen wir als Medien auf dieses seltsame Bild von Politikern? Wir wollen Entertainer, aber wenn sie dann entertainen, dann ist es uns dann doch auch sehr schnell wieder zu viel.
Ja, ich glaube, das ist beginnt gerade ein Umdenken, habe ich das Gefühl. Und zwar in dem Sinne, dass wir lange abgebildet haben, dass Kolleginnen und Kollegen lange abgebildet haben, was denn jetzt gesagt wurde. Also Trump will das, Trump will dies. Genau das Gleiche auch bei Erdogan. Also Erdogan war immer für eine gute Schlagzeile gut. Aber viel wichtiger ist zu gucken, okay, was hat das für Auswirkungen? Und wer ist von diesen Entscheidungen eigentlich betroffen? Und das Augenmerk ist zurzeit wirklich vor allem bei amerikanischen Kolleginnen, kriege ich diese Diskussion mit. Also Jay Rosen, der Journalistikprofessor an der New York University, plädiert gerade dafür, dass sich politische Korrespondentinnen auf jeden Fall mal überlegen sollten, in welcher Form sie ihre Berichterstattung setzen und wie sie framen, also wie sie das Setting herstellen in ihren Geschichten. Und ich finde, das ist eine total spannende Diskussion, um zu gucken, wie gehen wir um in diesen Zeiten und gucken auch mal in uns und auch in die Redaktion, ist es jetzt wichtig, was er gesagt hat? Was ist, wenn er nachts um 2 twittert? Wollen wir das eigentlich in den Nachrichten haben oder sagen wir einfach, nee, wir gucken da jetzt mal ein bisschen genauer hin und lassen den weiter twittern oder lassen eben populistische Sprüche erstmal außen vor und gucken, was hat das für Auswirkungen? So, und das finde ich total spannend, dass da gerade so ein Umdenken geschieht.
Frau Taschdemir, in dieser Woche haben wir auch diskutiert über was eigentlich? Über Listen. Manche nennen sie Todeslisten, Feindeslisten, Terrorlisten. Es geht darum, dass eine rechtsextremistische Gruppe Listen erstellt hat mit Namen und Adressen von politischen Gegnern. 25.000 Namen sollen da drauf sein. Die Gruppe soll auch diskutiert haben, unter welchen Umständen man diese Leute tötet. Nun gibt es diese Liste seit 2 Jahren, aber erst in dieser Woche hat das Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Gruppe agiert, angefangen, Briefe an Menschen zu verschicken, die auf dieser Liste stehen. 2 Jahre später, wenn man auf so einer Liste steht, ist das zu spät?
Es ist zu spät. Also es gibt auch Listen, sogenannte Feindeslisten, die von dem NSU erstellt wurden zum Beispiel. Also es existieren mehrere Listen. Es gibt auch im Internet sogenannte Pranger, wo sogenannte Feinde eben auch mit vollem Namen und so weiter draufstehen. Es ist zu spät, weil ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, dann diesen Leuten zu sagen, okay, das sind die Methoden, wie sie sich schützen können, weil sie wahrscheinlich dann ich stelle mir nur vor, wie das ist, wenn ich auf solch einer Liste stehen würde. Was müsste ich dann für Vorkehrungen treffen? Mhm. Ich würde Angst haben um meine Familie zum Beispiel. Ich würde wahrscheinlich viel mehr Paranoia entwickeln und würde mich ständig umschauen und so weiter. All das gehört ja dazu. Also, dass man, sobald man informiert ist, sich dessen bewusst ist, dass man vielleicht beobachtet wird oder auch gar nicht beobachtet wird, sondern irgendwie zufällig auf so eine Liste gekommen ist. Aber genau um solchen Fällen vorzubeugen und genau um zu zeigen, wir haben uns, wie soll ich sagen, also wir sind uns der Gefahrenlage bewusst, dass die rechtsextreme Gefahr in Deutschland doch größer ist, als wir das bisher gedacht haben. Deshalb sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man Opferberatungsstellen oder Beratungsstellen für diese Menschen, die auf solchen Listen auftauchen, vielleicht öffnet. Vielleicht gibt es diese Beratungsstellen ja schon, aber dass man es offiziell macht. Der Brief, der damals der jetzt vom Innenministerium verschickt wurde, das ist ja eine verklausulierte behördliche Angelegenheit. Da steht ja nichts drin. Ne? Es steht da nur drin, Sie stehen auf solch einer Liste. Das war's. Also Sie können sich gerne bei uns melden. Genau. Und genau das ist, glaube ich, nicht der Ton, den man anschlagen sollte, sondern vielleicht auch mit dem Hinweis auf eine Opferberatungsstelle. Es kam jetzt von mehreren Politikern, von den Grünen, Konstantin von Otz zum Beispiel oder Lars Klingbeil hatte dazu aufgerufen, dass man vielleicht so eine zentrale Stelle einrichtet, um zu gucken, wer steht auf diesen Listen und wie sollte man sie informieren und was sollte man dahingehend machen, wie man diese Menschen schützen kann oder ihnen zumindest Hilfe anbieten kann. Aber all das sind ja noch Überlegungen und vor allem ist da noch nicht der große Punkt angesprochen, was machen wir eigentlich mit den Menschen, die zum Beispiel Polizisten sind und in rechten Netzwerken sind und eben auch viel, viel leichter an Daten herankommen können. Und all diese ganzen, Problemknäuel, dessen sollte man sich auf jeden Fall annehmen in der nächsten Zeit, weil alle anderen Bundesländer haben diejenigen, die auf diesen Listen stehen, noch nicht informiert.
Es gibt ja, weil Sie die Polizisten erwähnen, heute neue Forschung der Universität Bochum, die veröffentlicht worden sind, wo es eben darum geht, inwieweit mutmaßlich rechtswidrige Polizeigewalt deutlich häufiger als bisher bekannt stattfindet. Also auch das spielt da ja eine Rolle mit rein. Das Bundesinnenministerium sagt aber, wenn es um diese Listen geht, und da zitiere ich mal, die Nennung von Personen oder Organisationen allein begründet in der Regel keine Notwendigkeit zur aktiven Unterrichtung der Betroffenen. Was halten Sie von
das? Ist eine fatale Fehleinschätzung, weil der Mordfall Lübcke zeigt es ja sehr deutlich, dass eben ein Mensch, ein Politiker, der auf einer Liste steht, auch sehr schnell zu einem Opfer werden kann, zu einem Mordopfer werden kann. Und deshalb sollte hier wirklich schon sehr genau hingeschaut werden. Und ich glaube, mit all dem Wissen, was wir jetzt haben und was wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und Jahren herauskommen wird, die bereiten, also die ganzen rechten Terrorgruppen oder diese ganzen Gruppen, die auf dem Weg sind, sich zu radikalisieren, die bereiten sich auf einen Tag X vor. Und das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass es wirklich Leute geben könnte, die diese Listen als Handreichung nehmen und als Gebrauchsanweisung vielleicht. Lassen Sie es nur einen einzelnen Täter werden. Also jeder Tote, der in den nächsten Jahren dazu kommt, ist einer zu viel, weil vielleicht wussten wir es schon. Aber da wurde dann nichts getan. Das ist nicht so toll.
Sie selber arbeiten für die Taz unter anderem und für die Neuen Deutschen Medienmacher. Das ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten mit internationalen Wurzeln. Also auch zwei, ich nenne sie jetzt mal Organisationen, die potenziell im Visier von Rechtsextremisten stehen können. Wird das entweder dort oder bei der anderen, einer von beiden, auch diskutiert?
Also nach der Aufdeckung des NSU nicht so sehr, aber natürlich gibt es auch seltsame Nachrichten, die man erhält, wenn man bei den Neuen Deutschen Medienmachern arbeitet. Und natürlich gibt es auch seltsame Nachrichten, wenn man als Publizistin jetzt einen Artikel schreibt, der nicht allen gefällt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Ruhe bewahren ist erst die erste Option. Die zweite Option ist natürlich trotzdem, sich zu überlegen, okay, wie könnte man sich so in der Art absichern, dass man nicht zu gutgläubig ist? Und vor allem denke ich, dass und vor allem glaube ich, dass es nichts bringt, sich abzusichern. Also, dass es, man kann natürlich versuchen, seine Adresse aus dem Melderegister zu nehmen und sie zu schützen. Aber sobald sie Menschen haben, die das missbrauchen können, haben sie da haben sie ja gar keinen Zugriff darauf, wer ihre Daten jetzt missbrauchen könnte. Und in dem Sinne, klar, also es gibt kleine Sicherheitsvorkehrungen, die ich treffe, aber letztendlich ist das auch nur zur Beruhigung meines eigenen Gewissens.
Ebru Taşdemir ist bei uns die Publizistin. Und Frau Taşdemir, Sie waren letzte Woche in Sachsen. Mhm. Sie sind Teil des Taz-Ost-Teams. Ja, es gibt hier ein schönes Foto von der Taz. Montag, 22. Juli. Da sind Taschen, Koffer und Kisten gepackt. Und das sind nur 15 von rund 30 Kolleginnen, die in die neu eingerichtete Taz-WG in Dresden ziehen, um von dort aus in den kommenden Wochen über Leute, Laune und Lage im Osten zu berichten. Mhm. Wie war Ihre Woche?
Meine Woche war sehr schön, sehr intensiv und ich habe nicht so viele Nazis gesehen, wie ich vermutet habe. Nein, wir sind natürlich nicht dahin gefahren, weil wir dachten, wir müssen jetzt Nazis gucken gehen. Im Gegenteil, also ich habe unglaublich viele tolle DresdnerInnen getroffen und gleich am ersten Abend habe ich jemanden gefragt, sag mal, was macht man eigentlich hier, also jetzt keine Touri-Tipps bitte, was machen DresdnerInnen hier, wenn sie abends ausgehen, was machen sie? Und dann hat er mir ein paar Adressen genannt und hat mir eben auch einen netten Menschen genannt, mit dem sollte ich unbedingt sprechen, dass das der beste Döner in der Gegend sei. Und dann dachte ich, okay, es ist ja wirklich mehr als Klischee, dass mir, also er wusste nicht, dass ich türkeistämmig bin, dass mir ein Dönerimbiss empfohlen wird. Und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir das Klischee komplett. Und dann bin ich hingegangen und hatte wirklich ein nettes Gespräch mit dem Herrn. Und er bereitet Ananas-Döner zu. Das nennt sich dann Döner Hawaii. Also Döner mit Ananasstücken und Knoblauchsoße jetzt wirklich. Und das gibt es ganz, ganz oft in Sachsen, ist mir dann aufgefallen. Es scheint so ein regionales Gericht zu sein.
Ah ja, und hat es geschmeckt?
Ja.
Die richtige Antwort. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind da nach Dresden gekommen. Und wenn wir über Dresden und Sachsen reden, dann hören wir natürlich vor allem schlechte Nachrichten. Mhm. Wie voreingenommen sind Sie hingegangen?
Natürlich voreingenommen mit der Medienberichterstattung und vor allem natürlich auch mit der politischen Partei AfD. Mhm. Sehr voreingenommen hingefahren, weil ich dachte, mal gucken, wie viele Menschen sich zur AfD bekennen, mit denen ich spreche und wie viele Menschen das überhaupt noch differenzieren können und, oder sagen sie einfach, ja, so ist es halt hier und die AfD, das ist doch eine ganz tolle Partei und so. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, aber ich habe erstaunlich wenige getroffen, die die AfD wirklich gut fanden und eher Menschen getroffen, die sagen, ja, wir haben das Problem hier und wir sehen auch, wie schwierig das ist und wir sehen auch, wie sie mobilisieren können, einfach weil es hier sonst nichts gibt. Manchmal machen die Jugendarbeit, manchmal betreiben die auch ja, ganz andere soziale Einrichtungen, also soziale, nicht Einrichtungen, aber es sind dann so soziale Gruppen, um eben ältere Leute, Menschen, die sich nicht mehr so sehr an der Gesellschaft beteiligen können, mit reinzuziehen. Und das alles ist natürlich nochmal toll, sich das etwas differenzierter anzugucken, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Dafür war es eine super Gelegenheit, eine Woche da zu sein. Und wir hatten leider auch, hatten die anderen Kolleginnen auch immer da viel damit zu tun, Aktuelles abzubilden. Also es gibt eine große Geschichte von dem Kollegen Alexander Naber zusammen mit einem Autoren Tarek Kello. Die haben die Geschichte um einen libyschen Menschen gemacht, der von seinem Nachbarn, der SS-Runen zum Beispiel auf der Hand hat und früher wohl mal bekennender Nazi war und aus der Szene ausgestiegen ist, der wurde mit einer Machete angegriffen. Es gibt ein Video davon, das haben wir gestern veröffentlicht und das sind dann so aktuelle Begebenheiten, die dann so im Laufe der Woche eingetroffen sind, denen man natürlich nachgehen musste und das ist auch gut gewesen, dass wir das gemacht haben. Die Schweinefleischdiskussion kam dann am letzten am Mittwoch auf, also dass in einer Leipziger Kita angeblich Schweinefleisch zum Mittagessen verboten wurde. Eine Kollegin war vor Ort, Linda Peikert, und hat sich das nochmal genau angeschaut. Das war ein bisschen schwierig, die Recherche, weil die Eltern nicht sprechen wollten, weil sie wahrscheinlich genervt waren von der Presseobservierung dort.
Kann ich verstehen.
Und, genau, kann ich auch verstehen. Aber es war dann trotzdem ganz gut, dass sie hingefahren ist und dann doch mit zwei Eltern, glaube ich, gesprochen hat. Und genau, solche Geschichten haben wir gemacht in dieser Woche. Wir schauen, was die Kollegen, also ich war jetzt nur eine Woche da und das geht weiter bis zu den Wahlen in Sachsen. Es standen auch noch nicht so viele Wahlplakate auf den Straßen, muss ich dazu sagen. Und Wahlveranstaltungen, das läuft jetzt so alles langsam an. Also wir tauschen regelmäßig. Einige bleiben eine Woche, andere bleiben zwei Wochen oder länger.
Und ist das wirklich wahr, was hier steht mit der WG?
Mit der WG, ja.
Okay, tatsächlich. Wie ist das WG-Leben?
Voll cool, wir haben noch keinen Putzplan erstellt, also wir machen das so nebenbei, haben wir uns gedacht. Aber es läuft eigentlich ganz gut und war sehr harmonisch und es ist immer in großen Essensgelagen am Feierabend ausgeartet. Nudeln, aufgewärmte Nudeln. Einen Abend gab es Tomatenkokossuppe mit der Politikerin Jule Nagel der Linken. Sie hat das Rezept mitgebracht und es war ein schönes Beisammensein mit viel Politik.
Okay, dann würde ich sagen, das ist ein Plädoyer für das WG-Leben. Absolut. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie einen Döner Hawaii probiert haben. Das ist ein Döner mit Ananasstücken. In Dresden haben Sie den gegessen. Und Sie haben auch auf Twitter geschrieben, wir nehmen gerne noch Tipps an, was wir an sächsischen Leckereien probieren sollten. Haben Sie schon Tipps bekommen?
Wir haben welche bekommen, wir haben die auch schon probiert und wir haben so eine Art Zusammenstellung, das müsste heute online laufen. Leipziger Lärchen haben wir wie verzweifelt gesucht in Dresden. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, warum man eine Stunde entfernt keine Leipziger Lärchen in Dresden bekommt. Warum?
Da also, kann man noch viel rausfinden zur Konkurrenz zwischen Dresden und Leipzig.
Ach so, okay, das wusste ich
komme
ich
aus der Nähe von Dresden, insofern können wir da lange drüber reden. Wenn Sie zurück
wir
nach
haben
Dresden
Sie bekommen.
Fahren, ja, immerhin, gut. Weitere sächsische Leckereien, also dann bei der nächsten Reise nach Sachsen. Für den Moment erstmal danke, dass Sie hier zu uns gekommen sind, Frau Taschdemir. Unsere Stunde ist vorbei. Schönes Wochenende noch.
Danke Ihnen auch.